liebe Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, Studierende, mein Vortrag handelt vom engen, geradezu symbiotischen Zusammenhang von Religion und Musik im hinduistischen Indien. Ich beginne zum Einstieg mit ein paar Vorbemerkungen und einer Einführung zum näheren Thema, dem Nada Brahman oder Klangabsoluten, das im Zentrum meines Vortrags stehen wird. Manche von Ihnen kennen diesen Begriff vielleicht von Joachim Behrendt, dem bekannten Jazzhistoriker und New Age-Propagandisten, der in den 1980er Jahren mit seinen Radiosendungen und seinem Buch Nada Brahma, Die Welt ist Klang, das Nada Brahman-Konzept popularisiert und im Westen bekannt gemacht hat. Meine Ausführungen beziehen sich jedoch auf das indische Original. Das Nada Brahman der mittelalterlichen indischen Musikologen und späteren Musikern, das aber immerhin von Behrendt in zwei zentralen Sätzen durchaus sinngemäß richtig wiedergegeben wurde: Die Welt ist Klang und Klang ist Gott. Also Sie sehen schon hier, also das ist vielleicht auch die extremste Ausdrucksform von Religion und Musik im Hinduismus. Deshalb habe ich dieses Beispiel speziell gewählt. Bevor ich darauf aber näher eingehe, möchte ich mit einer Hinführung und kontextuellen Einordnung beginnen, den musizierenden und tanzenden Göttern im Hinduismus und einem Hörbeispiel zum Nada Brahman. In einem zweiten Teil führe ich kurz in die kulturelle Matrix ein, die ausgeprägte Performance-, Stimm- und Klangkultur des Hinduismus und dies bildet den unmittelbaren Rahmen, um im dritten Teil näher auf das Nada Brahman einzugehen, das sich nicht nur in wirkmächtigen Formen wie die Welt ist Klang und Klang ist Gott ausdrückt, sondern auch im Praxisgedanken, dass Musik eine Art von Yoga für jedermann darstellt, sich mit dem göttlichen Sein zu verbinden. Ein vierter und letzter Teil sind Schlussbemerkungen zu einer musikologischen Sicht auf das kosmische Ganze. Erstens Vorbemerkungen. Zweifellos spielt Musik, wie wir gerade schon gehört haben, in vielen, vielleicht allen religiösen Traditionen und Kulturen der Welt eine fundamentale Rolle. Aber wir wissen ebenfalls, dass das Verhältnis nicht immer ganz einfach, teilweise skeptisch bis ablehnend, oft hoch ambivalent war, zum Beispiel im alten China oder in der islamischen Welt. So scheint vielleicht keine andere große Religionskultur ein derart ungebrochenes Verhältnis zur Musik zu haben wie Indien. Das mag vielleicht für das alte vedische Indien nicht ganz zutreffen, wo Musik etwas Geisterhaftes anhaftete, verbunden mit der jenseitigen Welt. Aber schon in dieser alten Zeit finden wir unter den vier Veden einen Veda der Gesänge, den Samaveda, und im späten Rigveda den Gedanken der Göttin Stimme, also eine Defizierung der menschlichen Stimme, Vaj oder Vagdevi genannt, die als Mutter aller Götter und Quelle allen Seins vorgestellt wird. Der klassische Hinduismus, auf den ich mich konzentriere, kennt dann viele musizierende und tanzende Götter. Die Entwicklung von universalen Hochgöttern und devotionalen Strömungen war dafür sehr wichtig. Um nur drei der bekanntesten Beispiele aus dem Götterpantheon zu geben, da ist erstens die Göttin Saraswati, die populärste Göttin des klassischen Hinduismus, in der sich die alte vedische Göttin Vaj in neuem Gewand inkarniert. Saraswati ist die Göttin der Musik, der Sprache und der Weisheit. Sie lehrt uns nicht nur, wie eng in Indien Musik und Sprache als eine Einheit gesehen werden, angefangen mit der Stimme, dem gesprochenen und dem klingenden Wort. Sie macht ebenfalls deutlich, dass Sprache, Musik und Bewusstsein zusammengehören und mit Weisheit und Spiritualität konnotiert sind. Also das zeigt, darauf verweist der Rosenkranz in ihrer Hand. Die Vina ist ein altes Saiteninstrument, das sie spielt, und das steht natürlich für die Musik. Und das Buchmanuskript kann als Hinweis auf Sprache verstanden werden. Mein zweites Beispiel ist Shiva Nataraj, der universale Gott Shiva als Tänzer. Er tanzt den Tanz der Schöpfung und der Zerstörung oder besser Reabsorption der Welt ins göttliche Sein, um sie dann wieder neu daraus entstehen zu lassen. Mit seiner Handtrommel schlägt Shiva den Rhythmus der Schöpfung und lässt aus den Klängen der Handtrommel die Welt entstehen. Die ganze Welt ist nach dem mittelalterlichen tantrischen Agama-Shivaismus deshalb von Klang erfüllt. Oder besser gesagt, das ist eigentlich die Hauptaussage und das ist quasi die mythologische Umsetzung, ja, also dieses Bild von Shiva. Jedenfalls diese Erfülltheit von Klang und eigentlich von vibrierendem Schall der ganzen Welt ist ein wichtiger Gedanke für das Nada Brahman, das in meinem Vortrag im Zentrum stehen wird. Mein drittes Beispiel stammt aus wiederum einer anderen Hindu-Tradition. Es ist Gott Krishna im Kreis der Gopis oder Kuhhirtinnen. Im Bhagavatam aus dem 8. Jahrhundert wird erzählt, wie der pastorale Gott mit seinem Flötenspiel und seiner Schönheit die jungen Frauen unwiderstehlich anzieht, sodass sie Kochtöpfe, Männer und Kinder verlassen, um mit ihm zusammen zu sein, zu tanzen, zu musizieren und sich mit ihm zu vereinen. Der Text war Skript für eine ekstatische Gottesliebe und indische Brautmystik, die im 16. Jahrhundert mit dem Krishna-Bhakti-Heiligen Chaitanya einen neuen Höhepunkt erreichte und übrigens die Vorlage für die Hare Krishna-Bewegung war. Zentral in dieser Frömmigkeitsform ist nicht nur die Vereinigung oder Unio Mystica mit Gott, sondern auch das Sehnsuchtsmotiv, die Agonie des Getrenntseins und die Verinnerlichung, ihn in allen Dingen sehen zu lernen und sich einen geistigen Körper aus reiner Emotion zu schaffen, um beständig seine Gegenwart und eine intensive wechselseitige Liebe zu erfahren. Wichtigste Praxis in dieser sehr gefühlvollen bis ekstatischen Krishna-Frömmigkeit ist das beständige Repetieren, Chanten und Singen der Namen Gottes. Es ist generell typisch für die Bhakti-Frömmigkeit, das heißt den devotionalen Hinduismus, der seit dem 13. Jahrhundert den indischen Mainstream darstellt, dass der normale religiöse Text das Lied ist. Also indisch gesprochen Bhajans und Kirtans, oft in Volkssprachen und nicht in der liturgischen und wissenschaftlichen Hochsprache Sanskrit. Dies zeigt bereits, dass mein Nada Brahman Beispiel aus der brahmanischen Sanskrit-Tradition nur ein Beispiel unter vielen ist im großen Klangkosmos und Resonanzraum indischer Religionskulturen, und zwar auch der sogenannte Volks- oder Dorfhinduismus mit einbeschlossen, der ganz andere Götter und Riten kennt. Doch ist das Nada Brahman ein besonders prägnantes Beispiel für das enge Verhältnis von Religion und Musik? Auch deshalb, weil sich hier in reflexiver Weise die Wirkmacht der Musik auf Weltbild und Weltempfinden ausdrückt. Dies wird bereits deutlich in dem wunderschönen Lied im klassischen indischen Raga-Stil, das ich Ihnen zur Einstimmung in das Nada Brahman gleich vorspielen möchte. Dieses Lied stellt nämlich eine musikalische Repräsentation des Nada Brahman dar, sowohl was den Liedtext wie auch die Melodie und klangliche Realisierung angeht. Der Liedtext basiert auf einem Vers des frühen indischen Musikologen Matanga, 7. Jahrhundert, und dieser Vers enthält bereits die Idee, dass die ganze Welt auf Klang basiert und von Klang durchzogen ist. Aber erst im 13. Jahrhundert wurde vom Musikwissenschaftler Shankardeva in seinem berühmten Musikhandbuch Sangita Ratnakara der Begriff Nadabrahman eingeführt, der genau diese Idee, dass primordialer Klang das ganze Universum durchdringt, auf den Punkt bringt und mit dem vedisch-upanishadischen Gottesbegriff Brahman verbindet. Brahman ist in den Upanishaden das absolute transpersonale Sein bzw. der absolute Geist, der alles durchdringt und das innerste Selbst der Welt und des Menschen darstellt. Mit dem Nada Brahman äußert sich somit der sehr indische Gedanke eines klanglichen Absoluten, das die ganze Existenz durchzieht, eine letzte göttliche Wirklichkeit, und das ist jetzt ganz wichtig, die in der Musik unmittelbar erlebt werden kann. Bevor ich die Übersetzung wiedergebe, möchte ich Ihnen deshalb zuerst das Lied vorspielen und bitte Sie, sich einmal ganz auf den Klangeindruck zu konzentrieren. Ich werde nachher noch was dazu sagen. Jetzt auch noch die Übersetzung. In Form von Klang, Nada, denke ich an den Gott Brahma. In Form von Klang denke ich an den Gott Vishnu, hier Janardana. In Form von Klang denke ich an die höchste transzendentale Macht, Parashakti, des großen Gottes Shiva. Deshalb ist die ganze Welt ihrer Natur nach Klang. Dieser Liedtext ist ein fast wörtliches Zitat aus Matangas Musikhandbuch Brihadeshi. Es ist ein sogenanntes Mangalshloka, das heißt ein glücksverheißender Vers, der Ruhe und Friede ausdrücken soll. Der Vers referiert auf die Hypostase des Klangs in den großen Gottheiten und reflektiert zugleich das Phänomen des Klangs selbst. Die ganze Welt ist ihrer Natur nach Klang. Aber nicht nur der Text ist interessant, auf den ich später noch näher eingehen werde, über Shankardeva, wenn ich ihn näher bespreche, sondern auch das melodische Modell, das die semantische Bedeutung, Ideologie und emotive Stimmung, die mit dem Nada Brahman verbunden wird, kongenial in Musik übersetzt. Diese Musikalisierung der Semantik oder Semantisierung der Musik, wie auch die Emotion oder ästhetische Stimmung der Melodie beziehungsweise die Vokalisierung und Hörerfahrung dieser Stimmung ist von besonderem Interesse. Raga-Musik wird in Indien unmittelbar mit der Auslösung bestimmter Emotionen verbunden. Also das so als Hintergrundinformation noch. Nach der klassischen indischen Definition von Raga handelt es sich um eine tonale Struktur oder wörtlicher ein Melodiemodell oder ein melodischer Modus, der den Geist oder das Gemüt einfärbt, Ranjanam oder Rakti, das heißt Gefühle auslöst. Die Gefühle oder transportierten ästhetischen Stimmungen werden als transpersonal, also überpersönlich und als kosmische Realitäten aufgefasst, zum Beispiel als Freude und Ruhe oder als Wut an sich oder Zorn. Das gibt auch Ragas, die mehr den Zornaspekt in den Vordergrund stellen und überhaupt die Rassetheorie und können deshalb von allen Rezipienten genau gleich erfahren und genossen werden. Das ist so der Hintergrund der Ästhetiktheorie, der Rassetheorie. Unser Lied evoziert zumindest für indische Ohren eine Stimmung innerer Ruhe und quasi göttlichen Friedens und gleichsam einer weltumspannenden und welttranszendierenden klanglichen Verbundenheit allen Seins. Dieser spezifische Klangeindruck ist vor allem Produkt des ausgewählten Rag Shankar, bekannt als einer der frühen Morgenragas, die kurz vor Sonnenaufgang gesungen werden. Der Zeit des persönlichen Gebets. Ragas sind eigentlich nur Melodiegerüste, die vom Sänger in freier Improvisation ausgestaltet, phrasiert und ornamentiert werden. Indisch gesprochen muss der Sänger einen Raga zum Leben erwecken. Das heißt im Klartext, die im Liedmodell angelegte Stimmung möglichst kongenial herausarbeiten, beziehungsweise sich voll in sie einschwingen und sie so dem Publikum sympathetisch und spontan zugänglich machen. Dies gilt als große und eigentliche Kunst, also die Improvisation. Tatsächlich unterstreicht auch in unserem Beispiel die Interpretation des Sängers die im Raga angelegte Stimmung von friedvoller Ruhe, Devotion und Frömmigkeit, die mit dem frühen Morgen assoziiert wird. Der Sänger tut dies zum Beispiel durch einen langsamen, getragenen Vortrag, einen hingebungsvollen Tonfall und einer gewissen Betonung auf den Götternamen. Zugleich invoziert das melodische Modell die Stimmung des Nada Brahman, von dem die Worte des vertonten Liedtextes sprechen, Matanga, suggestiver Vers zur klanglichen Natur der großen kosmischen Götter und der ganzen Welt, die von vibrierendem Klang durchzogen ist. Die Melodie und ihre Ausgestaltung durch den Sänger evoziert überdies auch Shankardevas späteres Postulat, übernatürlich, dass Singen und Musik hören eine Art Yoga sind, dass sie eine Stimmung übernatürlicher höchster Glückseligkeit hervorrufen. Der Sänger vermeidet die großen Sprünge, die im Shankarag eigentlich angelegt wären, sodass eine ruhige, wellenförmige Melodie entsteht, alle Töne verschmelzen miteinander. Es gibt keine scharfen Kontraste, was einen in sich ruhenden Charakter der Melodie vermittelt. Der Shankarag ist auch besonders reich an fundamentalen Obertönen, was ebenfalls vom Sänger noch weiter unterstrichen wird durch eine leichte Abweichung von der Basisstruktur dieses Raga, nämlich der Hineinnahme des Fis, ein wichtiger Oberton. Dies hinterlässt den Eindruck eines ewigen Echos. Diese musikalische Kommunikation spielt auf die innere Verbundenheit und non-duale Einheit aller singulären Elemente, ob Töne oder weltlichen Phänomene, im Klang und im Göttlichen an. Damit wird die Grundidee des Nada Brahman in eine sensuelle Realität überführt. Die Brihadeshi, aus der der Vers stammt, ist einer der frühesten Haupttexte indischer Musiktheorie und wurde vermutlich im 7. Jahrhundert verfasst. Wie schon angedeutet, wurde Matangas Vers zur Klangform der großen Götter und der ganzen Welt durch Shankardeva Sangita Ratnakara im 13. Jahrhundert weiterentwickelt. Shankardeva prägte den Begriff Nada Brahman, das heißt Klangbrahman oder sonisches Absolutes. Dadurch gab er der Musik eine metaphysische Basis und schuf eine theoretische Grundlage, Musik als direkten Weg zu Gott und als Essenz des Universums zu sehen. Wohlgemerkt, beide Musikhandbücher sind primär sehr technische Traktate, welche frühe westliche Gelehrte aufgrund ihres musikwissenschaftlichen Inhalts interessierten. Die Brihadeshi wurde bereits 1928 erstmals ediert, der Sangeetan Ratnakara in den 1940er Jahren übersetzt und erweckte großes Interesse unter europäischen Musikern und inspirierte zum Beispiel die Hindu-Rhythmen von Olivier Messiaen. Also es gab auch so einen Austausch. Was im Folgenden aber interessiert, ist der kulturelle Rahmen, der dem Nada Brahman zugrunde liegt, dieses Konzept überhaupt ermöglichte, hervorbrachte und es außerordentlich erfolgreich in der Religionsgeschichte Indiens und im religiösen Leben machte. Die kulturelle Matrix, die das Nada Brahman entstehen ließ, war selbst in hohem Maße von Klanglichkeit geprägt. Das hinduistische Indien ist eine ausgeprägte Performancekultur, die dem Klang einen außergewöhnlich hohen Wert beimisst. Und das beginnt nicht mit Musik, sondern mit Texten, vokalisierten Texten, dem gesprochenen und dem klingenden Wort. Wir treffen hier auf einen kulturellen Rahmen, in der Klang und weniger die Schrift über die Jahrhunderte Priorität behielt. Diese Präferenz des gesprochenen und klingenden Wortes hat alte Wurzeln in vedischer Zeit und setzte sich im klassischen Sanskrit und den Volkssprachen bis heute fort. Auch wenn wir natürlich eine Mischung von Schrift und Wort oder klangliche Realisierung schon seit vielen Jahrhunderten finden. Literalität und Oralität haben sich in Indien nie ausgeschlossen. Und in gewissem Sinne war genau die Klanglichkeit oder die bewusste Vokalisierung der Texte das verbindende Glied. Die erstaunliche Kontinuität dieser sozialen Praxis ist gleichsam das rote Band, das die ansonsten hochpluralistischen Hindu-Religionen vereint. Dieses Band geht quer durch die sehr unterschiedlichen Traditionen, wie auch historischen Wandel und sogar die großen medialen Transformationen. Schriftkultur und Buchdruck, letzteres eingeführt durch die Briten, hatten in Indien nicht dieselben tiefgreifenden Effekte wie in Europa. Die primäre Aufmerksamkeit wurde nicht den Buchstaben gegeben, sondern der Stimme. Über die Jahrhunderte wurde in Indien deshalb nicht nur großes Gewicht auf das gesprochene Wort als Hauptmedium von Kommunikation gelegt, sondern auch auf das klingende Wort und seine eigene Spannweite an Expressivität, Bedeutung und Wirkmacht auf unsere Wahrnehmung. Und zwar in Ritualen und Performanzen, in der poetischen Produktion und ästhetischen Rezeption, wie auch in der philosophischen und theologischen Reflexion und in der Symbolformation und Weltinterpretation. Dazu nur ganz kurz, also so kurz wie möglich, zum Stichwort Performance. Texte sind im hinduistischen Indien nicht zum stillen Lesen gedacht, sondern für das Hören, auch wenn sie niedergeschrieben sind. Sie werden, wie wir schon gehört haben, rezitiert, memorisiert, gesungen, gepredigt, getanzt und dramatisch aufgeführt. Sie werden vokalisiert, halbmusikalisch oder musikalisch, in musikalisch gefälliger Form und sind auch bereits als Hörtexte komponiert. Indische Autoren waren in der Regel sehr sensibel für Klangmuster, Metren, Alliterationen und so weiter, aber auch für den emotiven Gehalt und die Kommunikation von Stimmungen und Gefühlen. Texte werden entsprechend auch sinnlich emotiv rezipiert. Also nicht nur als Zeugnisse gewisser intellektuell kognitiver Aussagen. Heiligkeit wurde und wird in den Sakralliteraturen deshalb auch nicht nur in Worten und Sätzen gefunden, sondern bereits in der klanglich-auditiven Dimension. Die semantische Bedeutung kann sogar vollkommen in den Hintergrund treten oder gar nicht vorhanden sein in einem lexikalischen Sinne. Das gilt ganz stark für die tantrischen Mantras und teilweise auch für Devotionalgesänge, Devotionalmusik. Zwei häufige, sehr populäre Formen von religiöser Praxis, also man kann von einer akustischen Frömmigkeit sprechen. Dieser performative Umgang mit Texten bildete spezifische Habitusformen heraus, zum Beispiel den Glauben, dass Mantras aus sich selbst heraus Wirksamkeit entfalten, ohne die Intention des Sprechers. Oder auch, dass Musik Devotion und Gottesliebe viel besser kommunizieren könne als jedes Wort, da die Musik direkt ins Göttliche einschwingen lasse. Sehr weit verbreitet ist auch der Gedanke, dass das bloße Hören irgendeines sakralen Textes glückverheißend, purifizierend und erlösungsspendend ist. Dieses beschriebene Kulturmuster lässt sich nicht nur darauf zurückführen, dass das Sanskrit auch in der Vergangenheit also nicht von allen verstanden wurde und selbst als liturgische Sprache die Aura von Heiligkeit erlangt hat über die Jahrhunderte. Denn wir finden diese Sakralisierung quasi der Sprache und des Klangs, finden wir nicht nur in der Alltagskultur, sondern auch in der gelehrten Kultur. Also und in so ganz abstrakten Wissenschaften Klangcodes. So drückten selbst Mathematiker ihre astronomischen Zahlen in Klangcodes poetischer Sprache und komplexen Metren aus. Also was wir uns gar nicht, also Indien war eine Zeit lang quasi top in der mathematischen Forschung und es war aber so schwer zu verstehen für Ausländer, dass dann die arabische Mathematik sehr viel wichtiger wurde und griechische später. Die Grammatiker und Linguisten definierten ein Wort, Shabda, über Bedeutung und über Klang. Ein Wort ist eine akustische Realität, der semantische Bedeutung zugeführt wird. Vermutlich hat keine andere Kultur dem Klang und der Sprache so viel Aufmerksamkeit und Reflexion geschenkt wie der Sanskrit-Hinduismus. Auch noch zu den symbolischen Formen. Die Wichtigkeit des Klangs und seiner Wahrnehmung beeinflusste eben nicht nur Riten, sondern auch Modelle kosmischer Ordnung, abstrakte Formeln und brachte einzigartige symbolische Formen und Deutungen der Realität hervor, zum Beispiel Bilder sakraler Macht und kosmischer Ganzheit, die auf Stimme und Klang basieren. Sprache und Klang wurden in machtvollen religiösen Symbolen objektiviert, wie in den Gottheiten, die wir schon kennengelernt haben. Gleichsam natürlicherweise hinterließ das starke Erleben der Welt über Klänge auch bestimmte Eindrücke, die Welt als Ganzes wahrzunehmen und ebenso die göttliche Sphäre, die die Welt transzendiert. So sind zum Beispiel die Götter des Tantra reine Klanggestalten. Das heißt Mantra-Gottheiten. Sie existieren nicht außerhalb der Mantras. Ne, der Shiva, den wir als Bild gesehen haben, das ist quasi mehr Volksfrömmigkeit. Aber was dahinter steht, eben der tantrische Shiva, erscheint eigentlich in seinen Mantra-Klängen. Die gerade in lexikalisch bedeutungslosen Klängen oftmals ihre Macht entfalten. Also das gilt bei Shiva, da ist das Hauptmantra Om Namah Shivaya, da gilt es nicht ganz, aber Shiva hat auch nicht lexikalische Mantras. Zentral in diesen Shaiva-tantrischen Kosmologien ist der Gedanke kosmischen Klangs, der die ganze Welt durchzieht, und den Gedanken kennen wir schon, denn hier hat direkt Matanga angeschlossen und dann auch Shangadeva. Also die alltägliche Erfahrung, die so klangerfüllt war, war offenbar ein gutes Biotop auch für non-duale, monistisch-pantheistische Weltdeutungen, wie sie so prominent im Hinduismus erscheinen. Und Klang selbst konnte so zu Symbol werden, non-dualer Realität. Also dafür ist eben das Nada Brahman ein prägnantes Beispiel. Es ist ein hochästhetisches Symbol, unmittelbar verbunden mit den Sinnen und Emotionen und ferner auch, und das finde ich auch ganz interessant, ein Symbol, das profane und sakrale Weltbilder wechselseitig überblendet. Also wir werden noch sehen, dass Shangadeva das Nada Brahman so konzipiert, dass es einfach, also Musik ist eine schöne Freizeitbeschäftigung und gleichzeitig ein Gottesdienst. Also man kann es auf beide Arten sehen und genießen. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass Verschmelzung und kontemplative Versenkung, die mit dem Klang assoziiert und der Musik herbeigeführt werden sollen, nicht die einzigen Effekte einer klangbasierten Lebenswelt waren. Klangbewusstsein hatte ebenso zur Folge, in Strukturen denken zu lernen und formale Logik zu trainieren. Und das finden wir in Indien ganz früh schon mit dem Grammatiker Panini im 5. Jahrhundert vor Christus. Also ich kann darauf leider nicht näher eingehen. Aber zusammengefasst, der indische Phonozentrismus produzierte somit eine sehr große Bandbreite symbolischer Formen, metonymisch-mythische bis hin zum kosmologisch-hypostasierten Klang einerseits und andererseits auch hochabstrakte und wissenschaftliche Symbole. In der Musik verbanden sich mythische Einbettung und abstrakte Rationalität, emotionale Verschmelzung und formale Struktur. In der kanadischen Musik Südindiens beispielsweise finden wir eine extreme Devotionalisierung und Internalisierung der Musik als Klangkontemplation, Nada-Kontemplation, aber zugleich auch die komplexesten Kalkulationen und Permutationen. Noch zum dritten Raumhabitus. Dieses ausgeprägte klangliche Paradigma schuf so etwas wie einen dritten Raumhabitus, und damit meine ich die Konnektivität von Dingen, die in Europa tendenziell getrennt und einander entgegengesetzt wurden. Nicht nur was Oralität und Literalität, Text und Ritual, Sprache und Musik betrifft, sondern auch Mythos und Logos, Intellekt und Emotion, Verinnerlichung und Verkörperlichung, Abstraktion und Materialisation. Geistesgeschichtlich hochinteressant ist die Tatsache, dass in der intellektuellen Geschichte Indiens mythische Einbettung und abstrakte Rationalität nie so stark einander entgegengesetzt wurden wie in Europa. Stattdessen finden wir bei den wirkmächtigsten indischen Denkern die beiden Pole auf stets neue Weise immer wieder vereint. Also in unserem Buch Sound and Communication haben wir dafür den Begriff Universalmythos geprägt. Er soll unterschiedliche Einheitsvisionen der Welt oder des Weltganzen bezeichnen, denen eine rationale und analytische Grundlage gegeben wird. Also das heißt, Rationalität wird innerhalb eines mythischen Rahmenprogramms lokalisiert und mythische Einbettung in analytischer Weise erklärt. Und ich sehe ebenso einen sehr machtvollen Universalmythos auch im Nada Brahman. ein besonders komplexes Beispiel dieses Kulturmusters, weil es gleich mehrere frühere Universalmythen vereint, ja, in sich zusammenschmilzt und einen neuen kreiert. Und das wird nun im nächsten Teil deutlich. Für Shankardevas Nadabrahman ist es wichtig, sich zu erinnern, dass Sprache und Musik schwerlich getrennt werden können, da beide im Klang zusammentreffen. Während Sprache nie ganz ohne Klang, das heißt ohne Phonetik ist, ohne Phonetik, Rede oder Stimme nicht abtrennbar davon ist, ist Musik reiner Klang. Shankardevas Primärmodell ist jedoch nicht Instrumentalmusik, sondern der Gesang, also wiederum vom Stimmmodell abgeleitet. Nach Shankardevas Sangita Ratnakara enthält die ganze Welt und auch das eigene Selbst Nada und Brahman, und Gesang mache dies besonders manifest. Gesang sei eine unmittelbare Verkörperung des Nada, also dieses kosmischen Klangs, und seinem Wesen nach intrinsisch Nada, während Instrumentalmusik dies manifest mache und der Tanz den beiden folge. Alle drei Ausdrucksformen sind nach Shankardeva somit gegründet im kosmischen Nada oder vibrierenden Schall, genau wie das Alphabet, die Sprache und die ganze Welt letztlich auf Klang basiert. Also darauf bezieht sich das Zitat: Klang, Nada, manifestiert sich in den Phonemen des Alphabets. Die Buchstaben oder Silben des Alphabets konstituieren das Wort und aus Wörtern werden Sätze gebildet. Somit ist das ganze weltliche Leben von Sprache angetrieben. Deshalb basiert die ganze Welt auf dem Nada. In der Welt der Musiker wird Sprache zu einer Subform oder untergeordneten Form von Klang, von expressivem Klang. Die Klanglehre der indischen Musiktheorie geht von einer unmittelbaren Expressivität der Klänge aus. Danach besitzen Klänge Chaitanyam, ein Wort, das oft mit Bewusstsein übertragen wird, aber auch etwas Lebendiges und Sensitives konnotiert, im Gegensatz zur Starrheit und Insensitivität der leblosen Materie. Dabei ist es für viele Musiktheoretiker das Chaitanyam des Klangs kein Individualbewusstsein, sondern identisch mit dem kosmischen Bewusstsein, in welchem sämtliche Gedanken, Gefühle und Vorstellungen aller Wesen des Universums zu einer Einheit verschmolzen sind. Nicht zuletzt diese Qualität, die mit Klang assoziiert wird, führte zum Gedanken des Klang-Brahman oder Nada-Brahman, wie Shankardevas ein Eingangsvers zu diesem Konzept illustriert. Das kollektive Bewusstsein sämtlicher Lebewesen, welches sich durch eigene Kraft zum Kosmos wandelt, ist das Klang-Brahman. Darin meditieren wir die Seligkeit, das eine ohne ein zweites. Meditieren wir den Klang, so meditieren wir ohne Zweifel auch die großen Götter, Brahma, Vishnu und Shiva. Denn diese Götter sind ja nichts als Klang. Diese Nada-Brahman-Verse von Shankardeva verweisen nicht nur auf die Idee des Chaitanyams, sondern bestehen eigentlich aus mehreren relevanten Paraphrasen unterschiedlicher indischer Sprach- und Klangdiskurse. Einen wichtigen haben wir schon kennengelernt. Bereits Matanga und vor allem Shankardeva konnte auf eine bereits weit verbreitete tantrische Vorstellung zurückgreifen, nämlich die Idee des kosmischen Nada, dem vibrierenden, alles durchdringenden Schall. Diese Idee war zu seiner Zeit in yogisch-tantrischen Zirkeln, im klassischen Shivaismus, im Agama-Shivaismus und sogar in der Populärkultur bekannt. Bewusstsein und Klangenergie gehören danach intrinsisch zur Gottheit. Also Sie müssen immer denken, das sind unterschiedliche Hindu-Traditionen und im Vedanta zum Beispiel ist es nicht so. Oder und bei den Krishna-Verehrern weniger stark. Die haben das auch ein bisschen aufgesaugt, aber das ist vor allem shivaitische Tradition und tantrisch, shivaitisch-tantrische Tradition. Klang gilt als erstes Evolut der Schöpfung und im Kontext der für diese Tradition typischen kosmogonischen Mantra-Spekulationen. Also Sie sehen auch hier, wie stark da Sprache und Klang verbunden sind. Klang gilt als basaler oder fundamentaler als Geist und Materie und existierte bereits vor diesen. Im Einzelnen haben die Verse aber noch viel mehr Gedankengut absorbiert. Der erste Vers spielt nämlich nicht nur auf den Brahman-Gedanken des Advaita Vedanta an, das heißt auf das Brahman als absolutes, einzig wahrhaftes Sein oder absoluter Geist, der die Material- und Kausalursache der Welt bildet und dessen eigenste, innerste Natur, reine Bewusstsein, Glückseligkeit ist, das Zentrum auch des Selbst des Menschen. Hier in dieser Advaita-Vedantischen Version der Wirklichkeit fallen Menschliches und Göttliches zusammen. Der Vers nennt denn auch Seligkeit, also die Stichworte Seligkeit und eines ohne ein zweites ist direkt importiert aus den Upanishaden und dem Vedanta, Advaita Vedanta. Aber, und jetzt wird es komplexer, das würde man vielleicht nicht unbedingt erkennen, wenn man nicht sich sehr gut auskennt in der indischen Kultur, gleichzeitig wird hier auch angespielt auf die Brahman-Konzeption des berühmten Sprachphilosophen Bhartra Hari. Mit Bhartra Hari finden wir bereits im 5. Jahrhundert nach Christus in Indien einen Linguistik-Turn. Er stellte die These auf, dass unsere gesamte Wahrnehmung auf Sprache basiert. Und er verwurzelt diese Auffassung in einem umfassenden linguistischen Prinzip, das er Wortbewusstsein oder Wortbrahman nennt. Shabda Brahman. Dieses Prinzip konstituiert nach Bhartra Hari eine umfassende globale Form von Sinn, die über Einzelworte und Einzelfänomene hinausgeht. Die ganze Welt, so Bhartra Hari, ist nichts anderes als eine Metamorphose dieses einzigartigen Sprachprinzips oder Wortbrahmans, das die Bewusstseinsgrundlage aller Menschen bildet. Und Changadevas Einführung des Nada Brahman im Vers 1 ist direkt und praktisch wortwörtlich aus dieser Bhartra Hari Schule entlehnt. Aber es gibt einen doch sehr entscheidenden Unterschied. Bei Bhartra Hari finden wir Wortbrahman, bei Changadeva Klangbrahman. Wir finden somit eine deutliche Bewegung von der rein geistigen oder mentalen Ebene eines abstrakten Sprachprinzips und reinen Bewusstseins hin zu einer mehr physischen und sinnlichen Substanz, dem akustischen Klang, der der Sprache wie der Musik zugrunde liegt. Das Nada Brahman, kann man zusammenfassen, ist für Changadeva das Weltbewusstsein, in welchem Gott oder Göttliches die Welt und die Individuen nicht voneinander geschieden werden können und eine kosmische Einheit bilden. Darauf referiert auch der zweite Vers und der schließt sich jetzt unmittelbar an Matanga, an zwei Verse von Matanga und erinnert uns sicher, erinnert er sie an unseren Einleitungslied, ja? Also dass die Götter, also Matanga sagte, ohne Klang gibt es keinen Gesang, keine Töne, keinen Tanz. Deshalb ist diese ganze Welt nach Klang. Und dieses Argument wurde schon früher noch breiter vorbereitet. Und jetzt kommt der Vers, der unmittelbar unserem Lied zugrunde lag. Gott Brahma ist eine Form von Klang, Vishnu ist eine Form von Klang, die höchste transzendentale Macht, Parashakti, ist eine Form von Klang und auch der große Gott, Maheshwara, gemeint ist Shiva, ist eine Form von Klang. Also Shangadeva folgt somit hier auch Matanga und damit der shivaitisch-tantrischen Weltsicht. Dass die großen kosmologischen Götter nichts als Klang sind, bedeutet natürlich nichts anderes, dass jeder seine eigenen Mantras hat und nach tantrischer Auffassung identisch mit diesen sind, denn ihre ganze Wirkmacht ist in den Mantras einbeschlossen und durch Mantra-Rezitation unmittelbar aktivierbar. Ebenso zentral ist, dass in der panentheistischen Sicht der Shivaiten automatisch die Aussage, die Welt ist Klang, emergieren musste, denn wenn bereits die großen kosmischen Götter Klanggestalten sind und es keine Welt und nichts in der Welt außerhalb der göttlichen Sphäre, dem großen Gott Shiva gibt, ist die ganze Welt nichts als Klang. So sind eben alle Lebewesen und Dinge mit einbeschlossen. Also wir haben eigentlich im Advaita Vedanta bei Bhartra Hari und in dieser shivaitischen Sicht, es sind alles nicht duale Lehren, aber sie werden anders begründet. Ja, musikalische Erlösung. Ich komme jetzt zu diesem Kapitel. Aha. Ja. Shangadevas Sakralisierung der Musik hat weitreichende Implikationen. Musik als Zentralparadigma von Klang wird bei ihm zur physischen Ausdrucksform des Brahman. Das Singen und Hören von Liedern und Raga-Musik ermöglicht demnach direkten Zugang, die Seele der Welt zu fühlen, zu spüren und zu erleben. Diese Seele, das Brahman, ist hier nicht ein abstraktes letztes Sein, wie eben im Advaita Vedanta oder bei Bhartra Hari, sondern voller emotionaler Farben und ästhetischer Stimmungen, denn, wie wir schon gehört haben, mit den unterschiedlichen Ragas, verbindet sich die Überzeugung, dass sie auf überindividuelle Weise Gefühle ausdrücken und evozieren. Indem Shangadeva das Nada Brahman einführte, suchte er nicht nur der Musik bis hin zu einfachen Devotionalgesang eine metaphysische Basis zu geben, er propagierte vielmehr auch eine praktische soteriologische Funktion. Zentral waren für ihn die expressiven und erfahrungsmäßigen Qualitäten der Musik. So erklärt er das bloße Musikhören als eine besonders angenehme Form von Yoga für jedermann. Also Yoga im alten Sinn, nicht nur als Gymnastik verstanden natürlich, im älteren Sinn als Vereinigung, als Weg zur Vereinigung mit dem Göttlichen. Da Musik leicht tief absorbiert, selbstvergessen macht und emotional berührt, im Gegensatz zur harten asketischen Praxis des Yoga. Für Shangadeva besteht kein Zweifel, dass insbesondere klassische, sogenannte traditionelle indische Musik alle Wesen erfreut, sogar Kleinkinder und Tiere. Er geht sogar so weit zu behaupten, dass Musik von allem Übel befreit und alle vier großen Lebensziele erreichen lässt. Das heißt materielles und geistiges Wohlbefinden, Artha, Genuss, Karma, Moralität, Dharma und sogar letzte Befreiung oder Erlösung vom ewigen Kreislauf der Wiedergeburten, Moksha. Eine simple, vergnügliche Freizeitbeschäftigung genügt somit, das höchste religiöse Ziel zu erreichen. Shankardevas Einführung des Nada Brahman führte dazu, der Musik eine ausgeprägt kosmische Dimension zuzuschreiben und sie selbst als Gottesdienst wahrzunehmen. Sie wurde zum einfachsten und besten Mittel, sich mit dem Göttlichen zu verschmelzen und Befreiung von weltlicher Bindung zu erlangen, insbesondere dann, wenn Musik machen und hören mit persönlicher Devotion verbunden ist. Über die Jahrhunderte finden wir viele Beispiele hierfür. Charakteristischerweise stellt zum Beispiel Tyagaraja, 18. Jahrhundert, der berühmteste kanadische Musikerkomponist fest, Frömmigkeit verbunden mit dem Nektar der Töne und Melodien ist wahrlich das Paradies und die letzte Befreiung. Und ferner sagt er, die Freude an der Musik ist selbst die höchste Glückseligkeit des Brahmans, von welcher der Vedanta spricht. Also Sie sehen, wie sich das fortsetzt über die Jahrhunderte, ja vom 13. zum 18. und eigentlich bis zu Ravi Shankar und anderen, ja, von dem Behrendt eben das Nada Brahman lernte. Die Erfolgsgeschichte des Nada Brahman zeigt sich nicht zuletzt auch darin, dass es die elitär-höfischen Musikerzirkel verließ und auch im populären Tantra, im Devotionalismus, in der Veda-Exegese bis hin zu Bollywood-Filmen sowie in Sufi-Kreisen und im Sikhismus eine neue Heimat fand. In der Sicht der sehr wirkmächtigen indischen Meinungsmacher Matanga, Shankardeva, Tyagaraja und anderen führt Musik zur Erfahrung höchster Glückseligkeit und offenbart kosmische Einheit, die nicht duale Natur des Universums, in der es analog der Musik keine separierten, voneinander getrennten Entitäten gibt. Diese Weltsicht, die sich im Nada Brahman-Konzept ausdrückt, ist vielleicht die unmittelbarste Antwort auf die Frage, wie sieht eine Weltdeutung aus, wenn die alltägliche Erfahrung derart stark vom gesprochenen Wort und von Klangerfahrung geprägt ist, wie in Indien. Die vielleicht vollständigste große Erzählung zu dieser Weltsicht und Deutung liefert Shankardevas Kommentator Kalinata im 15. Jahrhundert. Also, und ich lese dieses Zitat vor jetzt. Der Klang ist eines ohne ein zweites, denn er ist die alleinige Materialgrundlage seiner eigenen Produkte, der Töne, Skalen und Rhythmen und so weiter. Hierin gleicht der Klang seiner Gesetzlichkeit nach dem Brahman. Sagt man Klang und Brahman, dass diese identisch seien, dann leugnet man sicherlich nicht, dass Klang nur ein auf die absolute Einheit projiziertes Bild darstellt. Also er spricht von Bild, er kommt offenbar aus einer Art weiter Vedanta-Tradition, die Brahman und Nada nicht gleichsetzen. Shankardeva hat das substantialistischer gesehen, also mit dem tantrischen Hintergrund, und diese mehr substantialistischere Auffassung hat sich mehr durchgesetzt, aber das Weltbild ist eigentlich dasselbe. Und doch, sagt Kalinata, ist es eine in jeder Hinsicht perfekte Metapher der Elemente. Man könnte auch sagen, ein Metonym. Denn sämtliche Elemente des Klanges, wie etwa seine ihm eigene Sentienz, Chaitanyam, sind auch Elemente des Brahman. In dieser Fastgleichheit von Nada und Brahman finden wir im Nada somit ein Symbol oder Metonym, das bis ins Detail geht. Im einen wie im anderen finden wir analoge Komponenten, nämlich in beiden Bewusstsein, die Fundierung eines eigenen Kosmos und der Ursprung aller materiellen Erscheinungsformen. An anderer Stelle spricht er auch noch von Glückseligkeit. Dabei sollte nicht geleugnet werden, dass Nada nur ein Symbol ist und keine Identitätsaussage. Tatsächlich ist Nada oder Paravaj, die transzendente Sprache oder eben vibrierender Klang, die hier gleichgesetzt werden, nur eine schöpferische Kraft oder Machtvollkommenheit des Brahman. Und doch ist sie dem Brahman so unendlich nahe, dass Brahman selbst erreicht werden kann, wenn man Klang kontempliert. Kalinata sieht Musik somit als vollkommenstes Gleichnis oder Metonym des Brahman. Für Kalinata wie für Shankardeva offenbart Musik und generell die Akustik etwas über die nicht-duale Natur der Wirklichkeit. Das Nada Brahman wird von ihnen anscheinend mit dem assoziiert, was man in der modernen Akustik harmonischen Klang oder harmonisches Spektrum nennen würde. Auch wenn wir vermeinen, nur einen einzelnen Ton zu hören, hören wir doch in Wahrheit immer viele verschiedene Töne, ein Spektrum mitschwingender Einzeltöne. Also eine vibrierende Saite zeigt das, oder ganz stark auch das Saiteninstrument indische, die Tanpura, die im 17. Jahrhundert entwickelt wurde. Da weiß man nie, hört man jetzt nur einen Ton oder viele Töne. Es ist beides gleichzeitig. Und genau diese Einheit in Vielfalt ist ein Gedanke, der sehr stark mit dem Brahman und dem Nada-Brahman-Konzept verbunden ist. Also Sie sehen, was ich vorher Universalmythos genannt habe, dieses einerseits haben wir so reflexive, technisch-analytische Überlegungen und philosophische Überlegungen und andererseits mythisch-holistische, sensuelle und affektive Daten. Letzter Absatz, eine kleine Zusammenfassung. Der große Erfolg des Nada Brahman im religiösen Leben Indiens, sogar über die Hindu-Traditionen hinaus, eben in Sufi-Kreisen und Sikhismus, lässt sich vermutlich am besten damit erklären, dass das Nada Brahman ein ausgesprochen holistisches Symbol darstellt, konkret und abstrakt zugleich. Dabei kommunizierte es eine nicht-duale Weltsicht und einen genuinen Erlösungsweg über die Musik mit der Begründung, dass die Struktur oder Faktor der Musik unmittelbare Partizipation an der Essenz des Universums erlaube. Musik machte das abstrakte Brahman greifbarer und leichter erlebbar. Dank der Musik wurde Brahman zu einer sinnlichen Substanz, dem hörbaren Nada Brahman. Musik brachte unmittelbar Freude und war ausdrucksvoll und gefühlsanregend, im Unterschied zum Brahman, das per Definition in den Sinnen enthoben ist, und auch im Unterschied zum unhörbaren primordialen Klang des Shaiva-Agamas. Indem man Musik hört, so der Anspruch, hat man unmittelbaren Zugang zur Einheit der Wirklichkeit und zur weltimmanenten und welttranszendenten Natur des Göttlichen, und zwar nicht nur via intellektuelle Einsicht, das ist hier sehr entscheidend, also nicht wie bei der Sphärenmusik nur intellektuelle Einsicht, sondern unmittelbar über die Sinne und Emotionen. Dergestalt konnte Musik als etwas Spirituelles und als Gottesdienst erlebt werden, zugleich aber auch ganz einfach als eine Freizeitbeschäftigung, die Spaß und Freude bereitet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus